Hallo und herzlich willkommen beim Book of Future Podcast, dem B2B-Podcast für die Buchbranche. Ich bin Estelle Traxel und gemeinsam mit der LMU München, der Internationalen Buchwissenschaftlichen Gesellschaft, dem Zentrum für Buchwissenschaften und der HTWK Leipzig diskutieren wir innovative Ansätze und Modelle für die Buchbranche, um für einen zukunftsfähigen Wandel zu sorgen. Unser heutiger Gast ist Carla Paul. Das Neon-Magazin hat sie zum neuen Marcel Reich-Ranicki erkoren. Sie ist Literaturinfluencer, freie Journalistin, Geschäftsführerin einer neuen Literaturplattform, Podcast-Host und ich würde sagen, Tausendsasser. Hallo Carla, vielen, vielen Dank, dass du heute mit dabei bist bei Book of Future. Die meisten werden dich kennen. Für diejenigen, die es nicht tun, stell dich doch bitte mal kurz vor.
Vielen Dank auch meinerseits für die Einladung und ein herzliches Hallo an die ZuhörerInnen. Mein Name ist Carla Paul und ich mache, ganz viel und hoffentlich jeden Tag ein bisschen mehr rund ums Buch. Aktuell bin ich die Leitung für Kommunikation und Inhalte der Literaturplattform mojoreads.de. Zusätzlich mache ich aber auch noch ganz, ganz viele andere Sachen. Ich habe zum Beispiel sehr, sehr erfolgreiche Internetkanäle in den sozialen Netzwerken, wo ich AutorInnen interviewe, Menschen rund ums Buch interviewe, Buchtipps gebe und, und. Ich habe einen eigenen Literatur-Podcast, Long Story Short. Ich habe eine Literaturshow namens Die Seitenspringer. Ich bin öfter auch mal in Medien zu sehen, wo ich über die Buchbranche spreche oder eben Literaturempfehlungen geben darf. Ich schreibe Bücher, ich übersetze ein bisschen. Und ich mache mich eben jeden Tag so einen Schritt weiter auf den Weg, wie können wir auf der einen Seite LeserInnen erhalten für die Branche, als auch natürlich neue für das Medium begeistern. Und dafür versuche ich möglichst viele Medien zu verwenden und eben zu sehen, was ist da möglich, was kann man da tun, als auch natürlich alle die mitzunehmen, die schon längst begeistert sind.
Ja, als Teil der Buchbranche hast du sie sicherlich auch während der Krise mit Argusaugen beobachtet. Wie hast du sie wahrgenommen und was würdest du sagen, was für Learnings kann man aus der Krise ziehen?
Ich glaube, Corona hat bei uns allen viele Defizite freigelegt. Das zuerst mal, das hat uns ja sehr überrollt und to be fair, das konnte von niemandem vorhergesehen werden. Wir haben natürlich gemerkt, dass da im Übergang zum Digitalen noch sehr viele Lücken sind. Das liegt aber zum großen Teil auch an den mangelnden Ressourcen in der Buchbranche. Das heißt, es gibt immer nur recht wenige Menschen, die recht wenig Zeit und recht wenig Geld haben, um diesen Wandel zu gestalten und zu begleiten, sowohl bei Buchhandlungen als auch bei Verlagen, als auch natürlich bei AutorInnen, die ja eigentlich den Job des Schreibens haben und nicht den des Digitalexperten. Und da hat man eben gemerkt, sozusagen diesen recht schnellen Switch, alles, was wir offline machen, könnten wir doch jetzt auch online machen. Zusätzlich zu diesem Schockmoment, in dem wir, glaube ich, alle waren, der ging nicht so schnell wie in anderen Branchen. Trotzdem hat sich da recht schnell viel getan. Sehr, sehr viele BuchhändlerInnen vor allen Dingen haben sehr, sehr fix geguckt, was können wir jetzt machen, was können wir zusätzlich anbieten, wie verlegen wir unsere Schwerpunkte, wie erreichen wir unsere KundInnen jetzt in Zukunft. Und mussten aber natürlich auch zusehen, was ist dann überhaupt machbar. Ich finde, so der Lage entsprechend haben wir das eigentlich alles ganz, ganz gut gemacht. Aber natürlich sollten wir das jetzt wahrnehmen und uns für weitere Momente besser rüsten. So, und müssen jetzt gucken, okay, wo ist eigentlich das Problem? Wie geht es nicht nur darum, das, was ich natürlich immer sozusagen so als weichen Wert bezeichne, diese Begeisterung am Leben zu erhalten, sondern auch wirklich wirtschaftlich, E-Commerce. Wo sind unsere Kunden? Wie erreichen wir die am besten? Welche Formate sind da aktuell gefragt? Welche Technik brauchen wir? Wie können wir das, was der eigene USP von uns allen ist? Und das muss ja jeder Branchenteilnehmer für sich selber entscheiden. Das heißt, jeder Autor, jede Verlagsteilnehmerin, jede Buchhändlerin, was ist der USP, was ist der Markenkern? Und ich glaube, das ist das Problem, dass das die wenigsten wissen. Und dann zu sagen, wie kann ich das ins Digitale transportieren? Aber dafür muss man eben sich dessen erstmal bewusst werden und das geht im Alltagsgeschäft oft unter und b, dann natürlich auch möglicherweise die Ressourcen dafür einplanen, das mit Expertinnen mal umzusetzen und zu sagen, wie machen wir das offline, wie machen wir das online und wie verbinden wir das zukünftig am besten?
Ja, zum Thema Innovation. Du bist ja jetzt auch mit in der Geschäftsführung von der neuen Literaturplattform mojoreads. Was ist das genau für ein Format und warum braucht es das?
mojoreads.de ist eine Literaturplattform, die eigentlich sozusagen die erste Anlaufstelle für Lesende im Netz sein möchte. Das müssen wir uns natürlich, das Vertrauen und die Möglichkeit müssen wir uns auch noch erarbeiten. Wir haben auf der einen Seite eine Community, die sich über alle Bücher unterhalten kann, über alle möglichen Branchenthemen unterhalten kann. Auf der anderen Seite sind wir eine ganz klassische Online-Buchhandlung auch. Das heißt, alle Themen, die bei uns rund um die Bücher diskutiert werden, dazu können natürlich auch die jeweiligen Medien gekauft werden. Man kann auch direkt bei uns in den Apps als auch auf der Plattform in die Bücher reinlesen und sie als E-Book lesen und sie auch dann weitersagen. Und dann haben wir jetzt ganz neu noch ein Literaturmagazin und werden natürlich auch, also für 2021 ist die Planliste lang, noch viele andere Möglichkeiten für Lesende anbauen und anbieten. Und da bin ich ja recht nah daran, was so die aktuellen Wünsche sind. Bei uns geht es vor allen Dingen darum, dass es keine Werbung gibt von Verlagen oder anderen Branchenteilnehmern, sondern wir das nur, die Inhalte nur aus der Community kuratieren und aus unserer Redaktion. Wir bemühen uns da auch mal fernab vom Mainstream Alternativen zu bieten, das heißt tatsächlich divers zu sein. Was sind die aktuellen Fragen? Was ist ein tatsächlich gesellschaftlich notwendiges Angebot dazu? Das gilt natürlich, was das Gleichgewicht Frauen-Männer angeht. Das gilt rund um die Themen, die aktuell besprochen werden, Rassismus und Co. Wir fördern auch unabhängige Verlage und die Bücher dazu und. Also da so ein bisschen fernab des Mainstreams zu sein und eben sozusagen das Gegenangebot, wenn man jetzt in die durchschnittliche, sage ich jetzt mal, Bahnhofsbuchhandlung geht und da die Tische sieht, wenn man sagt, ach, das... Irgendwie, da finde ich nicht so richtig was für mich, dann glaube ich, ist Mojoreads die richtige Antwort.
Wenn du jetzt sagst, es ist keine Werbung geplant, das heißt, es ist auch kein datenbasiertes Marketing oder irgendeine Form von einer künstlichen Intelligenz geplant?
Nein. Bei uns sind die Daten nicht nur sicher, also es ist klar, dass die beim Nutzer verbleiben. Dazu kann man natürlich sich auch unsere rechtlichen Aspekte einmal durchlesen. Das macht aber natürlich selten jemand. Es ist also nicht wie Facebook, es ist nicht wie Twitter und Co. Die Daten bleiben alle bei den NutzerInnen. Wenn man sich abmeldet, sind die Daten weg. Wir werden davon nichts verkaufen. Wir nutzen das auch selber nicht. Ist natürlich was anderes, wenn man sich mit Facebook bei uns anmeldet, dann bekommt Facebook einen minimalen Teil, aber wir blockieren tatsächlich das meiste. Und uns ist das sehr, sehr wichtig, weil, und da gehört eben auch ein bisschen unsere politische Haltung mit dahinter, dass wir wirklich Nachhaltigkeit und Vielfalt in der Branche fördern wollen. Und ja, wenn man dann Werbung und datenbasiertes Geschäftsmodell hat, widerspricht sich das einfach.
Okay, verstehe. Wenn du jetzt mal deinen Blick aufs Ausland richtest, was machen andere Länder anders und was würdest du sagen, bei wem können wir uns was abschauen?
Gerade in der Buchbranche ist Amerika doch deutlich wirtschaftlicher. Da geht es sehr, sehr stark darum, und es könnte möglicherweise unsere Zukunft sein, welche Bücher sich verkaufen und welche nicht. Also da spaltet sich das nochmal sehr, sehr stark ab zwischen dem Indie-Markt und dem, zum Beispiel der New York Times Bestsellerliste. Bei den Verlagen wird da auch sehr hart, und das erleben wir bei uns jetzt auch immer mehr, sehr hart geguckt, was sich verkauft und was nicht und wer Bestseller tauglich ist und wer nicht. Welche Autoren eben zum Beispiel schon eine Community mitbringen und wer nicht. Das sehen wir hier auch stückchenweise nachziehen. Dort ist der digitale Markt weit größer, weil auch der Buchhandlungsmarkt nicht so breit aufgestellt ist wie bei uns. Ehrlich gesagt hoffe ich nicht, dass wir uns davon was abgucken, weil die vielfältige Buchbranche, die wir hier haben, die wird zwar oft auch negativ als ein bisschen lahm bezeichnet und als sozialer als woanders, aber ich finde das eigentlich ganz gut. Und wir brauchen diese Diversität. Ich bin auch sehr, sehr stolz auf unsere breit aufgestellten unabhängigen Verlage. Deswegen bin ich auch interessiert daran, die zu erhalten. Und das ist wichtig für das Gleichgewicht. Das ist wichtig, dass Verlage weiterhin investieren, dass sie einem Autor vielleicht 2 bis 3 bis sogar 5 Bücher manchmal investieren, bis er oder sie groß geworden ist, dass sie ein Vertrauen haben in den Text und nicht nur in die Zahlen. Von daher, tatsächlich bin ich eigentlich ein großer Fan davon, wie wir das machen. Wir könnten ein bisschen mehr auf Urheberrecht achten aus meiner Sicht und auch auf die Wertschöpfung und die Wertschätzung der Inhalte. Aber ansonsten finde ich eigentlich, Deutschland ist Vorreiter, was sowas angeht.
Wenn ich jetzt so an BookBeat denke oder Audible oder auch in Deutschland mit Blinkist oder Fayo, würdest du die klassischerweise zur Buchbranche zählen oder würdest du sagen, die sind davon nochmal abgegrenzt?
Ja, das ist natürlich schwierig zu trennen, weil die Buchbranche sich selbst, glaube ich, erstmal als publizierende Branche versteht und es erstmal darum geht, Inhalte zu erzeugen und dann im nächsten Schritt natürlich sie zu vertreiben. Ich wünschte, das ist ein richtiger und ein wichtiger Punkt, wir wären da noch ein bisschen mehr innovativer. Auf der anderen Seite muss man auch die Antwort dazu sehen, dass es schon sehr, sehr viele Projekte in den letzten Jahren gab aus Deutschland, die deshalb nicht ankamen, weil hier die Lesenden einfach noch nicht so weit sind und sie nicht angenommen haben.
Kannst du da Beispiele nennen?
Also es gab zum Beispiel in meiner Zeit, als ich bei Hoffmann und Campe gearbeitet habe, gab es ein Projekt, wo wir E-Books innovativer gestalten wollten und zum Beispiel bei einem historischen Roman es mit mehr Inhalten anreichern wollten. Das bedeutet natürlich mit Kartenmaterial, dass man auf Schlagwörter klicken kann und dann noch ergänzende Informationen aus der damaligen Zeit erhält, dass man sich Recherchematerial mit ansehen kann, dass man auch Spaziergänge machen kann bei den jeweiligen Tatorten mit Videos und Co., dass vielleicht Musik unterlegt ist, wenn es so richtig spannend wird. Das empfand ich als wirklich innovatives, als tolles Projekt. Kostet natürlich dann im Gegensatz zu einem normalen E-Book einfach mehr und der Bedarf war aber nicht da. Und die Leute wollten zum Großteil einfach weiter das klassische Buchformat, gedruckte Seiten. Man sieht ja auch hier, der E-Book-Markt ist nicht so groß wie woanders. Und das fand ich sehr schade, aber muss man dann natürlich auch akzeptieren. Und dann darf man sich nicht wundern, dass die Verlage nicht weiter investieren, wenn natürlich so wenig zurückkommt. Das ist nur ein Beispiel von vielen, auch die Plattform von Sascha Lobo natürlich, die auch, wo es mangelnde Lesende gab, die das gut fanden, obwohl es sehr weit vorne war. Und ja, also jetzt eine E-Book-Flatrate als Innovation zu bezeichnen, so weit würde ich nicht gehen. Das ist einfach eine weitere Möglichkeit, billig Inhalte zu verwerten, aber jetzt nicht wirklich was, wo ich sage, das bringt den Lesenden und der Branche tatsächlich viel.
Glaubst du, dass E-Book zukunftsfähig ist oder glaubst du eher, dass es vor ein paar Jahren jetzt mal ein Trend war, von dem alle dachten, dass er sich durchsetzt, aber wir sehen es jetzt zumindest in Deutschland, die Nutzerzahlen von E-Books sind bedeutend geringer als die von analogen Büchern?
Ich glaube, wir brauchen ein bisschen länger. Das wird sich langsam skalieren. Ich würde das aber deswegen nicht aufgeben. Also wir sehen ja, dass wir die Lesenden aktuell und auch in Zukunft auf möglichst vielen Medien erreichen müssen und ihnen ein möglichst breites Angebot machen müssen, weil es dann eben doch auf die 5 oder 10 oder 15% ankommt, die Hörbuch hören oder die E-Books lesen wollen und die das ja bei all der Medienkonkurrenz eben dadurch noch in ihren Alltag einbauen können. Und das können wir uns gar nicht leisten, die zu verlieren. Und ich finde es auch schön, dass die Lesenden dann in Zukunft die Möglichkeit haben, eben zu variieren und sagen, das ist ein Sachbuch, das höre ich gerne auf dem Weg zur Arbeit, da sitze ich aber in der U-Bahn und hab keinen Platz für ein Printbuch. Das lese ich dann an der Kasse, wenn ich irgendwie im Supermarkt anstehen muss, kann ich das auf dem Handy weiterlesen und. Ich glaube, so wird das in Zukunft sich weiter eher verbreitern und wir müssen sehen, dass wir noch mehr ergänzende Möglichkeiten finden, anstatt zu sagen, okay, was ist jetzt das, was uns jetzt 70% der Einnahmen bringt und uns nur noch darauf zu konzentrieren. Das ist tatsächlich da, das ist in den USA weiter und das ist auch viel selbstverständlicher, da hat man auch viel weniger dieses, oh, Igitt, was Digitales, das haben wir hier in Deutschland ja immer noch so ein bisschen. Und wenn ich aber sehe, auch wie breit ich mich aufstellen muss mit all dem, was ich kann und wie ich Literatur vertrete und wo ich Literatur vertrete. Das geht von klassischen Veranstaltungen in Bibliotheken, wo die Leute natürlich ein gedrucktes Buch haben wollen, wo sie im Durchschnitt über 50 sind, mir aber trotzdem begeistert zuhören und sich die Wunschliste vollpacken, bis zu Instagram, IGTV Live, wo alles digital abläuft und bis zu einem Podcast. Also ich glaube, so breit müssen wir in Zukunft auch weiterhin denken und sogar noch ein bisschen darüber hinaus. Und im Idealfall immer sozusagen sehen, wo geht der Konsum gerade hin und da dann reinspringen und sagen, wie können wir es dahin übersetzen.
Wie schätzt du die Reaktionen der Buchmesseveranstalter auf Corona ein? Vor allem jetzt in der letzten Zeit, die Leipziger Buchmesse wurde komplett abgesagt im März. Und glaubst du, dass es Zeit ist für einen Wandel in ihrer ursprünglichen Form?
Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass jeder mal sehen sollte, sich Zeit nehmen sollte dafür, wie ist eigentlich die eigene Marke? Was ist mein USP? Wie stehe ich zur Literatur? Wie kann ich die besonders vertreten, verkaufen? Auf welchem Weg bin ich besonders gut darin? Und das Problem ist, dass ja der USP der Buchmessen immer war, dass man eigentlich nie in so kurzem Zeitraum so viele Menschen und so viele Inhalte rund um Literatur zu sich nehmen konnte. Das ist auch was offline, das bleibt bis heute was Besonderes. Wir sehen jetzt, es schießt alles, das Digitale schießt aus dem Boden. Auch ich habe eigentlich noch nie so viele Livestreams gemacht oder jetzt Zoom-Meetings und. Das ist ja Wahnsinn. Aber trotzdem vermisse ich einfach wahnsinnig, die Leute zu sehen. Und das ist was Besonderes und das ist was Schönes. Da entstehen, ich kann kein Brainstorming per Zoom machen. Da merke ich, da kommt nicht das Gleiche raus. Und dafür war die Messe ja eigentlich gedacht, für die Gespräche zwischen den Gesprächen. Für eben Meetings mit Leuten, die man sonst eben nur zu Geschäftlichem sieht und jetzt stärker zusammenrückt. Dafür, dass sich Lesende treffen können, dass sie AutorInnen lauschen können. Und das, was da entsteht, ist eben in einem tatsächlich geschlossenen Raum doch nochmal was anderes als im Digitalen. Von daher wird es sehr, sehr schwer für die Buchmesse, das zu übersetzen. Sie haben jetzt, glaube ich, geplant, viele Offline-Veranstaltungen, aber auch 70 Stunden Digitalmaterial rund um alle möglichen Branchenthemen. Aber wer sieht sich das an? Also wir sind so überflutet jetzt mit digitalen Inhalten rund ums Buch. Also wenn ich mir sehe, ich habe allein diese Woche 4 Livestreams, die ich moderiere. Wer soll sich das noch ansehen? Und wenn die Leute jetzt was von ihren Verlagen wollen oder wenn die Leute was von ihrer Buchhandlung wollen oder ihren AutorInnen wollen, dann gehen sie auf deren Kanäle im Internet. Dafür brauchen sie keine kuratierende Messe mehr. Auch die Gespräche zwischen Verlagen und zum Beispiel AutorInnen, was mit AgentInnen moderiert, das findet auch jetzt alles auf dem kurzen Weg statt. Das Besondere der Messe lässt sich ins Digitale nicht transportieren. Und von daher kann ich verstehen, dass sie so lange daran festgehalten haben. Ich kann verstehen, dass sie nicht sofort eine Antwort haben auf die Frage, die jetzt aufgerissen ist. Und ich möchte auch ehrlich gesagt nicht in deren Haut stecken, darauf eine Antwort zu finden, weil das wird wirklich schwer. Ich war fast 2 Dutzend Jahre auf der Messe. Leipzig, Frankfurt, das war immer wahnsinnig anstrengend. Aber ich muss zugeben, erst jetzt, wo es fehlt, merke ich, welchen Wert es hatte. Und ich glaube, der lässt sich im Digitalen auch einfach nicht ersetzen. Und es ist vielleicht auch mal ganz schön, sowas zu bemerken, um danach wieder hoffentlich zurückkehren zu können.
Ja, aber wenn wir jetzt mal einen Schritt zurücktreten, und oftmals ist es ja wirklich, durch Krisen werden ja die Uhren komplett auf Null gesetzt. Man kann sich darüber Gedanken machen. Brauchen wir wirklich alles, was wir glaubten zu brauchen, oder brauchen wir es eigentlich gar nicht, sondern machen es eben nur, weil wir es immer so gemacht haben? Du hast es jetzt eben schon angesprochen, dass das Format sich gar nicht ins Digitale übertragen lässt, weil es eben auch vielleicht gar nicht so viele Leute gibt, die sich so sehr dafür interessieren, dass sie sich einen Livestream anschauen würden, der ja oftmals dann noch über mehrere Stunden geht. Hast du Ideen, was man bei der Buchmesse zukünftig anders machen könnte? Es muss jetzt gar nicht digital sein, kann auch analog sein, aber wirklich mal so dieser Schritt zurück und das Big Picture im Blick.
Es ist einfach schwierig. Natürlich war das ein bisschen so ein ausgelaufenes Modell, auch mit diesen riesigen Ständen. Und wenn wir jetzt in Zukunft Richtung Nachhaltigkeit denken und Richtung Diversität, aus meiner Sicht war das einfach immer eher ein Familientreffen als eine Antwort auf die Fragen, die Buchbranche gerade hat. Und das könnte es natürlich sein, dass sie sagen, welche Themen besprechen wir aktuell? Wo sind die Fragen? Wo haben die Verlage, die Buchhandlungen, wo haben die LeserInnen gerade Nöte, Lücken? Und wie können wir die füllen? Das ist was aus meiner Sicht vorher nicht geschehen ist, sondern es war immer klar, man bezahlt einfach für ein Miteinander. Und dieses wirklich gemeinsam an der Zukunft zu arbeiten, das kam da zu kurz, war aber auch einfach nicht das Format dafür. Das könnten wir natürlich in Zukunft anders machen. Das ist natürlich auch was, wo jetzt Book of Future sozusagen reinspringt. So eine Idee hätte ich mir eigentlich aus der anderen Richtung gewünscht. Das muss auch der Börsenverein insgesamt natürlich mal zusehen, dass da mal schneller und auch gewaltiger und mehr in einer Gemeinsamkeit was passiert. Weil Ja, natürlich, muss langsam gearbeitet werden, weil immer viele Menschen mit beteiligt sind und weil es auch um öffentliche Gelder geht und. Aber tja, der Ruf, das Image des Börsenvereins, was Innovationen und ein zukünftiges Aufrechterhalten der Branche angeht, ist da nicht der beste. Und das gilt dann natürlich auch für die Buchmesse. Ich weigere mich aber auch so ein bisschen, mich da aktiv dran zu beteiligen, weil da werden ja viele kluge Menschen eigentlich rund um die Uhr dafür bezahlt. Und wenn ich dann sehe, wie die dafür bezahlen, also am Ende des Tages Verlage und Buchhandlungen, dann in solchen Situationen, ja, alleingelassen kann man nicht sagen, weil sie haben ja auch jetzt einen großen Fonds auf die Beine gestellt und. Aber es ist nicht die Antwort in der Professionalität, wie man sie in anderen Branchen erlebt. Und da muss einfach dringend nachgeholt werden. Und da könnte die Buchmesse natürlich ein wichtiger Baustein sein zukünftig.
Ja, genau, weil wenn man andere Messen, wie jetzt zum Beispiel die DLD, die Bits and Pretzels oder die NOAA Conference, wenn ich jetzt daran denke, wo ja wirklich innovative Inhalte besprochen werden, wo die Leute den Speakern an den Lippen hängen, um neue Ideen zu generieren. Und letztendlich ist es ja auch eine Form von Zusammensein, also eine Form von zusammen über neue Innovationen brüten. Und ich frage mich eben, könnte man sowas nicht in die Buchbranche transferieren? Also man könnte doch total easy die Blinkist-Gründer als Speaker nehmen oder Wattpad oder Goodreads oder andere Movers und Shakers aus der Digitalbranche. Also das wäre ja grundsätzlich eigentlich auch für die Buchbranche denkbar, oder? Wie siehst du das?
Ja, da gibt es schon immer mal wieder Podiumdiskussionen und Gespräche, so ist es nicht. Es ist jetzt nicht so, dass sie es gar nicht angeboten haben, aber man muss natürlich auch, also in anderen Branchen ist es relativ klar, dass man, da gibt es auch eine andere Fehlerkultur, da gibt es auch ein anderes Zugeständnis dafür. Also es wird eigentlich immer aktiv nach Lücken gesucht, um daraus Geschäftsmodelle zu machen. Und das ist woanders schon an der Tagesordnung eigentlich. Ne? Ich meine, die Samwer-Brüder und Co., so die leben den ganzen Tag davon und haben extra natürlich Leute dafür, die den ganzen Tag einfach gucken, wo sind die Fehler, wo sind die Brüche, wo sind die Lücken und. Und die Buchbranche ist nicht besonders kritikfähig. Das liegt einfach auch an diesem starken Zusammenhalt und an diesem Familienbusiness. Das hat eben Vorteile wie Nachteile, dass wir nicht einfach sagen können, okay, diese Buchmesse wird einfach dem Bruch gewidmet sozusagen. Und wir gehen ganz konkret dahin, wo es wehtut und schmeißen uns auch sozusagen da zusammen drauf. Und in anderen Branchen ist man sich da ja viel, viel näher. Und es gibt ja auch diese Fuck-Up-Nights und Co. Und dieses Etablieren davon, dass man sagt, die Zukunft wird besser sein, sie wird anders sein, aber wir müssen jetzt eben genau konkret sozusagen in den Schmerz rein, um zu sehen, was wir machen können. Also dieser Grundgedanke ist in der Buchbranche noch nicht bis kaum vorhanden und man ist auch sehr empfindlich diesbezüglich. Da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass wir uns da ein bisschen ändern, aber man möchte halt, oder jedes Projekt sozusagen möchte natürlich nicht der Buhmann, die Buhfrau sein, die das dann ändert. Ja, also da müssen wir ein bisschen gucken, wie es weitergeht, aber das könnte eben tatsächlich eine Möglichkeit sein, vielleicht auch mit anderen Branchen zusammen neue Messen, neue Versammlungsorte, egal ob digital oder vor Ort, auf die Beine zu stellen und zu sagen, okay, es geht nicht mehr darum, eine Schaumesse zu machen, sondern wirklich eine Arbeitsmesse vielleicht zu machen. Ja, also da würde ich auch tatsächlich, wäre ich natürlich gern Teil davon.
Ja, dann lass eine Arbeitskonferenz machen. Ich wäre dabei. Anderes Thema. Du selbst bist ja Social-Media-Influencer und auf Social-Media-Plattformen super aktiv, warst jahrelang bei Lovely Books, Social-Media-Leitung, hast einen eigenen Podcast, kennst dich also aus. Was könntest du Verlagen und der Buchbranche generell, Buchhändlern als Social-Media-Tipps mit an die Hand geben?
Es ist genau das Gleiche, so wie offline eben auch. Guckt nach eurer Marke, guckt nach euren Inhalten, macht euch Gedanken zum USP und eurer Haltung auch, die man so hat, wenn man sie denn hat. Viele Verlage sind ja inzwischen austauschbar. Und die wird dann online vertreten. Und das mit Begeisterung und mit Haltung und mit Authentizität und natürlich im Endeffekt hoffentlich auch mit Professionalität. Also ich sehe mir jeden Tag an, wie entwickeln sich die LeserInnen online? Was wollen die? Wo gehen die hin? Das bedeutet nicht immer, dass ich danach laufe und nebenher laufe und sage, Hallo, hallo, das sind meine Kanäle. Weil ich natürlich trotzdem nicht, ich wäre niemals glaubwürdig auf TikTok. So. Das bedeutet aber nicht, dass ich nicht genau mir ansehen muss, was passiert da und wer ist da. Und ich muss das sehr, sehr genau im Blick behalten. Anders ist es natürlich, wenn ich ein Unternehmen habe, weil ich dann nochmal anders auftrete als jetzt eine Privatperson, die ich ja, naja, so mittelfristig, glaube ich, eher bin. Also ich bin eigentlich, sagen wir mal, zu 20% mit Recherche beschäftigt. Und ich glaube, die Ressourcen haben die meisten gar nicht. Ich glaube, die meisten machen sich nicht wirklich Gedanken darüber, wie ist unser Markenbild, wie viele Leute brauchen wir dafür, wie viel Budget brauchen wir dafür, wie entwickelt sich das. Also es gibt ein paar Verlage, Piper Verlag zum Beispiel, die da, glaube ich, sehr, sehr hart dran sind. Aber es gibt halt selten sozusagen Berichte aus dem Motorraum, wie viel kostet das, wie viel Ressourcen, wie viel Zeit, wie viel Personal, wie viele Besprechungen auch, wie viel Brainstorming, wie oft muss man sich ansehen, wie verändert sich das, diese scheiß Algorithmen, sorry about that, aber dann muss man ja immer alles umstellen, Apps, die man ständig neu machen muss, weil die Netzwerke irgendwas ändern und. Das ist ein beständiger Prozess des Überarbeitens, des Lernens, des Veränderns, sich neu aufstellens und dafür fehlt der Willen von oben und dann die Ressourcen unten. Und das ist was auf jeden Fall geändert werden sollte, weil die Leute, die ich kenne, die das in der Realität machen, auch in den Buchhandlungen und Co., die wollen alle, aber es fehlt die Zeit, es fehlt das Geld. Selten fehlt es an der Ausbildung, weil das heute eigentlich ja nicht mehr so das große Ding ist. Aber in der Leitung wurde bis heute nicht verstanden oder seltenst verstanden, welche Priorität das hat und wie wichtig das ist für eine Marke. Ähnlich, natürlich jeder kann sofort das Beispiel Diogenes nennen und sagt, wie sehen die aus, für welche Bücher stehen die? Warum gehe ich in den Buchhandel und sage, ach, Hauptsache was von Diogenes? Das kann ich sonst von keinem anderen Verlag eigentlich sagen. Wie wichtig das in der Zukunft sein wird, sich zu unterscheiden und eine Haltung zu haben, die als Marke wiedererkennbar ist und die sich natürlich auch in allen anderen Medien transportieren muss. Und da können wir so viel von außen lernen, so viel von anderen Branchen lernen. Und wir sehen so, wie das funktioniert, auch dieses Crowdfunding, Community Building bei den ganzen Stars, die da jetzt hochgekommen sind, auf TikTok, auf YouTube und Co. So, die machen das alles schon genau richtig. Als Unternehmen ist es natürlich nicht immer ganz so einfach, aber es ist trotzdem machbar. Und das dann auch weiterzugeben an die Produkte selbst, also eigentlich sind die Produkte der Verlage ja die AutorInnen, die auch zu schulen und zu sagen, okay, wir gliedern dich ein eben in all unsere Arbeit und du bist ein Teil davon, wir fördern dich, wir unterstützen dich, wir schulen dich auch und. Du bist sozusagen unser Content-Marketing-Pferdchen. Daran, also seltenst, dass das funktioniert und es liegt aber laut meiner Einsicht seltenst an denen, die es dann tatsächlich umsetzen wollen, sondern eher an einigen Etagen weiter oben.
Du hast eben gesagt, dass du 20% deiner Zeit mit Recherchearbeit verbringst. Das ist ja doch ein relativ hoher Anteil. Wo informierst du dich? Wie informierst du dich? Welche Tipps hast du für unsere Hörer?
Also ich bin natürlich auch eben, du hast ja ein paar genannt, eben auch auf Konferenzen und Veranstaltungen in anderen Branchen unterwegs. Ich sehe mir da auch, also gerade aktuell sehr, sehr viel an, wie wird E-Commerce woanders betrieben? Was ist dafür notwendig, dass mir das Spaß macht als NutzerInnen? Dass das nicht nur so ist, irgendwie, ja, ich brauche was, wo kann ich das jetzt kaufen? Sondern, dass ich wirklich auch ein Erlebnis habe, dass ich dieses Storytelling, das Berühmte habe, dass ich danach eigentlich mehr Geld ausgegeben habe, als ich wollte und trotzdem ein gutes Gefühl dabei habe. Aber da gucke ich einfach danach, wo bin ich selber gerne? Ich gucke mir Webseiten an, ich gucke mir Shops an, ich gucke mir die Markenbildung an, ich gucke mir an, welche Gedanken treiben andere Unternehmen an zum Thema Diversität und Nachhaltigkeit. Und das sind eigentlich keine festen Anlaufstellen. Ich folge sehr, sehr vielen Menschen auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram, die selber sich Gedanken dazu machen, wo ich mir dann deren Informationen ansehe. Also da kann man, das ist ja öffentlich, wem ich so folge, das kann man gerne sehen. Und frag dann auch einfach nach. Also wenn ich jemanden treffe, der das für mich aus meiner Sicht gut macht, der irgendwie einen neuen Weg geht, der bei dem das Spaß macht, einzukaufen, dann frage ich einfach nach. Also es gibt zum Beispiel in Berlin ein guter Verlag. Das ist ein sehr, sehr unabhängiger kleiner Verlag, der sehr viel Geld, sehr erfolgreich damit verdient hat, seine Achtsamkeitsprodukte übers Internet zu vertreiben. Die haben sehr erfolgreichen Newsletter, die haben sehr erfolgreiches Online-Marketing und da kann man so viel lernen, weil man wirklich das Gefühl hat, die glauben an das, was sie sagen. Also ich kenne die auch persönlich, deswegen weiß ich, das ist wirklich ihr Leben, was sie da übersetzen. Aber wie sie das machen und wie professionell sie das machen, wenn ich dann sowas sehe und mir notiere, dann gehe ich dahin und stelle Fragen. Und das kann ich auch nur jedem anderen raten, da neugierig zu bleiben und offen, weil natürlich andere Branchen auch immer sich freuen, wenn da mal jemand kommt und man sich austauschen kann und sagen kann, ah, wo habt ihr denn eure Lücken? Und da näher zusammenzurücken. Und solche Gespräche wie die, die wir jetzt führen, also solche, da gibt es natürlich wahnsinnig viel inzwischen. Es gibt die Podcasts, es gibt TED-Vorträge und, und. Aber nutzt das auch. Also da lerne ich auch privat immer wahnsinnig viel darüber, wie Menschen irgendwie an Probleme rangehen, wie sie zum Beispiel, wenn ein Unternehmen pleite geht, wie sie damit umgehen, um dann ein Jahr später vielleicht weiterzumachen und eine neue Idee zu machen, wo man den Mut hernimmt, den Veränderungswillen, wie man mit seinen Angestellten umgehen muss und. Das ist ja nichts, was sich in der Buchbranche unterscheidet von irgendwas anderem. Und das sauge ich einfach auf. Durch all die Plattformen, die da angeboten werden und indem ich nach Keywords suche und, aber natürlich auch nach Büchern und bastel mir da so mein eigenes zusammen und dann, wenn ich Leute gefunden habe, wo ich mir denke, geilo, die machen also super, irgendwie der Ansatz gefällt mir, dann gehe ich da hin und frage nach.
Wenn du selbst, also wir haben ja jetzt schon viele Bereiche angesprochen, aber vielleicht fällt dir noch was ein, worauf wir jetzt noch nicht eingegangen sind. Wenn du unbegrenzt Zeit, Geld und Einfluss hättest, welche Bereiche würdest du gerne umkrempeln? Gerne sowohl produkt- als auch serviceseitig.
Also ich würde, glaube ich, jeden Monat Hackathons machen. Da gab es ja, glaube ich, vom Libri Campus gab es sowas schon mal, schon mehrfach. Da kamen richtig gute Ideen bei raus. Ich würde eben da viel Geld auf Prämien einfach vergeben für gute Ideen. Ich würde mehr gemeinnützig stellen, also tatsächlich, dass man dann sagt, das darf aber dann nicht ein Verlag machen, sondern wir müssen zusehen, dass wir das zusammen machen. Ich hätte natürlich gerne eine Plattform ähnlich dem früheren Buchhandel.de, wo einfach Leute mehr für den lokalen Buchhandel machen könnten auch, wo sich mehr diese Begeisterung versammelt und die Einzigartigkeit, weil bei allem Respekt, aber in Libri-Shops, also dazu muss man sagen, viele unabhängige Buchhandlungen nutzen sozusagen vorgefertigte Shop-Systeme, die dann auch den E-Commerce anbieten, aber da geht meist gestalterisch nicht so arg viel oder es fehlen die Ressourcen, um das gestalterisch auszubauen. Und da würde ich mir wünschen, dass sozusagen die Online-Arbeit immer den USP der jeweiligen Buchhandlung besser abbildet und auch mehr die Leute vor Ort mit einbindet, ähnlich auch einem Forum, weil man sah das jetzt in Corona-Zeiten, dass die Menschen eigentlich gar keine Ahnung hatten, was die Buchhandlung nebenan alles so leistet und dass sie WhatsApp anbietet und mit dem Fahrrad ausfährt und Beratungen macht via Instagram und. Also da fehlt es meist einfach auch an der Reichweite. Das würde ich denen gerne geben. Ich würde die Verlage eigentlich lieber weniger mit Geld als mit Mut ausstatten und mit Selbstbewusstsein und aber auch mit der Verpflichtung, diese Wertschätzung weiterzugeben an die AutorInnen, an die ÜbersetzerInnen, an die all diejenigen, die 1000 Menschen, die man so einem Buch noch mit beschäftigt sind. Und eben zu den monatlichen Hackathons auch so Fuck-Up-Nights einfach. Jeden Monat. Was lief im Verlag schlecht? Redet offen drüber. Redet mit den AutorInnen drüber, die sich sonst immer in irgendwelchen geheimen Foren auskotzen. Sagt es uns. Finden wir gemeinsam eine Lösung dazu. Und. Also, weil diese Begeisterung, die da ist, die wird oft durch eher Menschliches gehindert. Und dann nicht eben das Digitale weiterhin als Gegner zu begreifen, sondern als fließender Prozess, Inhalte anders zu vermitteln. Und ja, dafür braucht es Zeit und Geld, aber ich glaube, es braucht vor allen Dingen eine andere Einstellung. Und die können wir nur lernen, dadurch, dass wir immer und immer und immer und immer wieder all die Fehler, die wir jetzt täglich machen, einfach mit überwinden und sagen, ja, in so einem Lernprozess gehört es mit dazu. Wir müssen 3 Geschäftsmodelle in den Sand setzen, um ein 4. gutes, funktionierendes zu finden. Und woanders ist das normal. Bei all denen, die im Silicon Valley sitzen oder die auch in anderen Ländern, anderen Branchen aufwachsen, ist es völlig klar, dass vielleicht erst die 6., 7. Idee zündet. Bei uns wird nach der 2. aufgegeben. Also von daher würde ich statt Zeit und Geld eigentlich lieber Mut und Wertschätzung unbegrenzt vergeben. Ich glaube, damit kämen wir weiter.
Wie sieht der Buchmarkt 2050? Ich weiß, es ist noch lang hin, aber wie sieht der Buchmarkt 2050 aus deiner Sicht aus?
Also ich befürchte, wenn wir uns nicht gesellschaftspolitisch anderen Fragen und Prioritäten zuwenden, werden wir da überhaupt nicht mehr über Bücher sprechen, sondern haben ganz andere Probleme, ehrlich gesagt. Ich meine, 30 Jahre, das kommt uns jetzt lange vor und wir denken, dann sind wir irgendwie, lesen wir vielleicht nur noch digital und super interaktiv und haben nur noch irgendwie wie Wattpad, haben es ja richtig gut gemacht, so ein digitales Leseerlebnis. Aber aktuell, und das kommt mir in der Buchbranche massiv zu kurz, haben wir ganz andere Herausforderungen zu meistern. Und das sind eher gesellschaftspolitische Dinge. Da geht es um Nachhaltigkeit, da geht es um Umweltpolitik, da geht es um Diversität und vieles mehr. Und das ist auch was, das wird in den Verlagen, das weiß ich schon, besprochen, aber da müssen wir einfach noch viel, viel stärker ran, wie wir natürlich auch politisch noch viel stärker ran müssen. Und ich hoffe, dass ich bis dahin, also bis 2050, da schon viel getan hat, weil ansonsten werde ich bis dahin irgendwo einsam in einem Häuschen auf dem Land sitzen und die Branche verlassen haben und lese einfach Privatklassiker oder so, weiß ich nicht.
Auch ehrlich gesagt, so schlecht finde ich die Alternative gar nicht, die du da in deinem Backup-Plan hast. Aber wir kommen jetzt auch schon zu unserer letzten Frage, und zwar, warum ist die Buchbranche so wenig innovativ?
Es hat ja bis heute funktioniert. Also man ändert sein Verhalten ja nur aus 2 Gründen. Entweder, weil ich eine sehr große Belohnung dafür bekomme oder weil ein sehr großer Schmerz mit dem aktuellen Verhalten verbunden ist. Und das ist einfach aktuell nicht der Fall. Also die Schmerzen sind noch nicht groß genug, die Verluste sind noch nicht groß genug. Und man sieht noch nicht, dass man eben mit anderen Innovationen, mit einer Veränderung, mit neuen Geschäftsmodellen wirklich so viel Geld verdienen kann wie aktuell. Von daher ist klar, dass wir das noch beibehalten. Das ist einfach was Menschliches. Das sehen wir auch natürlich, auch wenn wir abnehmen wollen oder jetzt was Nachhaltigkeit angeht. Ich verfolge da auch viele Gespräche irgendwie über den psychologischen Hintergrund der Gesellschaftsveränderung. Und warum sollte die Buchbranche ihr Verhalten aktuell ändern? Es reicht ja noch, um die Buchhandlung zu betreiben. Es reicht noch, um den Verlag zu betreiben. Es reicht noch zwar für weniger AutorInnen, aber trotzdem, um den Markt am Leben zu erhalten. Und deswegen wird sich da so schnell nichts ändern. Und das ist auch ein Jammern auf sehr hohem Niveau. Man muss auch sagen, wir haben aktuell noch einen Milliardenmarkt in Deutschland, was Publikationen angeht. Und solange da noch jeder bezahlt werden kann und das nicht total einbricht und die Menschen rund um die Literatur massive Nachteile erfahren, wird sich da nichts bis wenig ändern. Ich weiß aber, dass sehr, 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 sehr viele kluge, wirklich auch herzensgute Menschen dran sind, sich Ideen zu machen. Ja, sonst, es gibt sehr, sehr viele Formate, natürlich jetzt auch wie Book of Future. Es gibt sehr viel offline, wo sich die Menschen zusammenschließen. Sehr, sehr viele BuchhändlerInnen, die sich Gedanken dazu machen. Aber um sozusagen gemeinsam nochmal so einen riesen Fokus und Energie reinzugeben, ist einfach das Problem noch nicht groß genug. Und ja, wir kratzen da alle dran, aber ich finde, am Ende des Tages ist es auch okay, das mal zu sagen. Also das ist normal, wie wir uns verhalten. Und es ist auch in vielen Bereichen okay, weil der Alltag ist anstrengend genug. Also ich würde jetzt keiner Buchhändlerin vorwerfen, wie, verstehe ich nicht, irgendwie, du hast heute nur 12 Stunden gearbeitet und dann hast du nicht noch Zeit, 2 Stunden im Netz zu recherchieren, wie du dein Geschäftsmodell verbessern kannst. Das dauert so. Und da muss zum Beispiel ich eben auch nochmal geduldiger sein und auch weniger übergriffig sein, anderen Leuten zu erzählen, wie es besser geht, sondern lieber weiterhin selber engagierter, moderner, innovativer vorangehen und mich mit mehr Menschen zusammenschließen, die auch noch ein bisschen Energie übrig haben, um zu sagen, okay, wie geht's gemeinsam? Weil diesen Alleinweg sozusagen, den viele weiterhin gehen, auch dass die Verlage sagen, ach, und hier nehmen wir, machen eine eigene Lösung und da steigen wir alleine ein und wenn der andere da mitmacht, wollen wir da nicht mitmachen. Das wird nicht die Zukunft sein. Aber wie geht's besser? Immer nur, indem jeder von uns selbst irgendwie sagt, ich habe eine Idee, ich mache mich auf den Weg und gucke mal, wen ich unterwegs treffe, ob wir das nicht gemeinsam gestalten können. Und das sehe ich tatsächlich als Book of Future sozusagen, als die Zukunft unserer Buchbranche, dass wir da noch stärker zusammenwachsen müssen, aber nicht nur mit den Menschen, die die Bücher schreiben und die sie vertreiben, sondern eben auch aus unserer Kultur heraustreten und weitere Menschen mit reinnehmen. Um zu sagen, wie stellst denn du dir sozusagen das kulturelle 2050 vor? Wie können wir uns gemeinsam irgendwie zusammentun, um auf der einen Seite zu erhalten, aber auch um neue Wege zu erschließen?
So, jetzt habe ich doch noch eine Frage. Ich habe gelogen, als ich sagte, es sei die letzte. Mir ist nämlich eben noch eine in den Kopf geschossen. Was hältst du von der These, dass die Buchpreisbindung kontraproduktiv für den Innovationsgeist ist? Ich weiß, es ist die Büchse der Pandora, die man eigentlich in der Buchbranche nicht öffnen darf. Ich tue es jetzt aber einfach mal.
Glaube ich auf keinen Fall. Ich bin ein großer Fan der Buchpreisbindung. Ich halte sie für essentiell für die Zukunft unserer Branche. Natürlich hält sie uns auch manchmal davon ab, dass wir aber ja rein wirtschaftliche Entscheidungen treffen könnten, was jetzt Marketing angeht. Aber alles, was passieren wird, ist den Wert noch weiter runterzureißen. Und das sehen wir ja jetzt schon. Und das ist aber ein gesellschaftliches Problem, dass der Wert der Bücher oft nicht gesehen wird. Da können wir nur dagegen angehen, indem wir das besser aufzeigen und indem wir noch besser erklären. Dafür sind soziale Netzwerke ja eigentlich ganz gut. Aber es gibt keinen positiven Punkt, der dafür spricht, die Buchpreisbindung abzureißen. Man sieht es auch in anderen Ländern. Die großen Player werden das nutzen, noch mehr den Druck zu verstärken. Die kleinen Verlage, die unabhängigen Buchhandlungen werden vom Markt gewischt, was politisch eine Vollkatastrophe ist, aber auch was die Inhalte angeht. Und es wird also niemandem helfen, außer vielleicht den drei größten. Und die haben ja jetzt schon Erfolg. Also da gibt es ja nichts, dass man sagt, ach naja, da müssten wir aber mehr investieren. Also aus meiner Sicht wäre es eine Vollkatastrophe, die Buchpreisbindung aufzuheben. Und mir wäre es eher wichtig, dass man besser kommuniziert, worum geht es da überhaupt? Warum ist das so wichtig? Und sich auch gemeinsam stärker dran macht, einfach den Wert von Bildung, von Medienkompetenz, den Wert der Literatur für eine Gesellschaft besser zu erklären. Weil ich glaube, da gibt es also alle, die den Abriss fordern sozusagen, da gibt es einfach Verständnisprobleme und da waren wir einfach nicht gut genug, um aufzuzeigen, wie wichtig es ist, dass es unabhängige Verlage, unabhängige Buchhandlungen, unabhängige Teilnehmer gibt, dafür, dass es in der Zukunft überhaupt Literatur gibt.
Ja, vielen, vielen Dank, liebe Carla, dass du heute mein Gast warst. Es war super interessant, sich mit dir über die Buchbranche auszutauschen. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg, vor allem mit Mojo Reads. Das ist ein super spannendes Projekt.
Sehr, sehr gerne. Für weitere Diskussionen und Gespräche erreicht man mich natürlich auf nahezu allen sozialen Netzwerken außer TikTok. Und ja, ich bin gespannt, was aus dem Gespräch wird und natürlich noch viel gespannter darauf, wer da in Zukunft noch alles kommt.
Ja, wieder eine Book of Future-Folge, die sich dem Ende zuneigt. Ich werde ganz melancholisch. Ich hoffe, ihr hattet das ein oder andere Learning oder den ein oder anderen Aha-Moment. Wenn ihr euch gerne untereinander austauschen wollt oder eine Frage habt, die ich zukünftigen Podcast-Gästen stellen soll, geht auf bookoffuture.de und haut in unserem Diskussionslab fleißig in die Tasten. Ansonsten sage ich Tschüssi und Servus, bis zur nächsten Folge.